Rückblende. Wir schreiben ein Jahr zu einer Zeit, in der es noch cool war, einen Fahrradführerschein zu besitzen. Und ich weiß zwar nicht, wie man damals so etwas als cool bezeichnen konnte. Und ich weiß auch nicht, wie alt meine Klassenkameraden und ich damals waren. Aber ich weiß, und ich will ja nicht angeben, aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich schon lange ohne Stützräder Fahrrad fahren. Und das, meine lieben Freunde, habe ich Astrid Lindgren zu verdanken. Ich habe mich nämlich von ihrem Buch »Na klar, Lotta kann Radfahren« inspirieren lassen. Hab danach meinen Vater irgendwie dazu gebracht, dass er mir endlich die Stützräder abmacht. Hab mir beim ersten Versuch dann aber trotzdem fast in die Hosen gemacht. Das war nämlich der Moment, an dem ich nur so da stand und nicht mehr verstand, wie man das Fahren ohne Stützräder so schön finden kann. Ich fand es plötzlich doch viel zu riskant, viel zu rasant, unentspannt und ganz ehrlich auch viel zu gefährlich. Weil ich einfach, und das weiß ich heute, diese Absicherung und das Gefühl der Sicherheit haben wollte. Und wahrscheinlich habt ihr gerade gar keinen Plan, warum ich unbedingt jetzt anfange mit so einem belanglosen Kram, aber ich glaube, das Leben als Christ ist irgendwie wie Fahrradfahren. Du musst mit Jesus immer in Bewegung bleiben, um die Balance zu halten und um nicht schmerzhaft hinzufallen. Darf ich dich fragen, wie es bei dir aussieht? Bist du schon mit Jesus losgefahren, vielleicht schon seit Jahren mit ihm unterwegs und hast du immer noch Stützräder dran? Und mit Stützrädern meine ich die künstlichen Stabilisatoren, die du in deinem Leben, wie deinen Besitz, deinen Reichtum, einfach alle Dinge und Menschen, die du mit deinem Sein völlig losgekoppelt von Christus verknüpfst. Ich persönlich kenne das ganz gut von meinem damaligen Ich, dass ich dachte, ja, ich gehöre ja zu Christus, aber so wirklich loslassen von meinem alten Ich, ganz ehrlich, das kann und will ich nicht. Und vielleicht erkennst du dich da wieder. Wie der reiche Mann aus Markus 10, der den Messias danach fragt, wie er das Himmelreich erben kann. Woraufhin Jesus ihm sagt, verkaufe deinen ganzen Besitz. Was übersetzt bedeuten kann, montiere deine Stützräder ab. Denn du bist zwar alt und fährst schon so lange Fahrrad, aber du hast noch immer Stützräder dran. Mach sie ab, denn sie halten dich davon ab, mir zu folgen. Und mir nachzufolgen bedeutet, ein großes Risiko einzugehen. Mit mir zu gehen, nicht mehr nach hinten zu sehen, dein altes Ich abzulegen. Mir nachzufolgen heißt, nur noch für Gott, meinen Vater, zu leben. Mit mir zu sterben und dann auch irgendwann wieder mit mir aufzuerstehen. Das sind die Anforderungen, die Jesus an seine Jünger stellt. Und das ist die Frage, die ich heute ganz persönlich an dich stelle. Was hält dich davon ab? Was hält dich auf? Und was ist es, was dich zurückhält, zu Jesus zu kommen? Er ist es, der dich stützt. Er ist es, der dich hält. Vertrau auf den, der dich niemals loslässt. Und werde zu einem Nachfolger, der sich nicht auf Stützräder, sondern auf Gott verlässt.
Vielen Dank, liebe Roberta. danke für deine Fahrradgeschichte. Ich vermute, ihr ahnt es schon, dass die Geschichte mit dem Fahrrad und den Stützrädern etwas mit der Predigt zu tun hat. Wir sind mittendrin in unserer nicht nur Serie, sondern auch in unserem Projekt Keys to Freedom. Die Serie ist eine Begleitung von einer Zeit, die für uns als Gemeinde sehr wichtig ist. Und viele, viele von uns in Gruppen, in Teams, in Zweierschaften gehen gerade ein Kursheft durch. Das heißt Keys to Freedom, Schlüssel zu Freiheit. Und heute ist quasi das Thema der zweiten Woche. Wenn du noch nicht mitmachst, wenn du noch nicht dabei bist und das spricht dich heute an, du kannst jederzeit einsteigen, das baut nicht unbedingt aufeinander auf. Wir haben diese Kurshefte noch bei uns im Buchladen, du bist also herzlich eingeladen, dabei zu sein. Es war das Jahr 1992. Für meine Familie und für mich war das der große Neuanfang. Wir sind damals von Kasachstan nach Deutschland ausgewandert, zurück in das Land unserer Väter. Ich war 10 Jahre alt und ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern, aber es gibt immer wieder diese einschneidenden Momente, die wichtig waren. Dieses Ereignis war in vielerlei Hinsicht ein Neuanfang. Neues Land, neue Sprache, neue Wohnung, neue Schule, neue Freunde und so weiter. All das, was eben neu ist, aber da gab es noch einen Neuanfang, der ganz, ganz besonders für meine Familie und auch für mich war, obwohl er zuerst nicht so viel mit mir direkt zu tun hatte. Bis dahin wurde unser Leben zu einem bestimmten Teil davon geprägt, dass mein Papa damals regelmäßig und viel Alkohol konsumierte. Er kam nicht selten stark betrunken nach Hause und das hatte zur Folge, dass es die ganze Familie zu spüren bekommen hat. Manche werden lieb und zahm, wenn sie Alkohol getrunken haben. Und bei meinem Papa löste es genau das Gegenteil aus. Ich habe letzte Woche mit meinem Papa telefoniert. Wir haben über diese Geschichte gesprochen. Und er hat mir das Okay gegeben, das zu erzählen. Papa, wenn du jetzt zuschaust oder später, danke schön, dass du das teilst. Danke. Weil wenn wir hier Geschichten erzählen, dann habe ich gerne meine eigenen Geschichten. Und das ist etwas, was so viel mit dem Thema heute zu tun hat. Auch in unserem neuen Land, auch in unserer neuen Heimat ging es so weiter. Mein Papa hat weiterhin stark und viel getrunken. Diese Zeit, wenn er alkoholisiert nach Hause kam, war oft geprägt auch von Dingen, die ich gar nicht so im Detail erzählen will, sondern, wie soll ich sagen, ich war kein Engel, ich war kein Musterknabe. Ich habe hier und da mal Dinge gemacht, die nicht okay waren. Und immer dann, wenn das auf alkoholisierten Papa und alkoholisierter Papa zusammengekommen ist, dann gab es eine entsprechende Reaktion, entsprechende gewalttätige Reaktionen. Und ich bin heute dankbar, dass das alles erledigt ist, dass es vorbei ist, dass ich die Bilder gar nicht mehr so vor Augen habe. Aber meine Hoffnung, dass es im neuen Land mit einem Neuanfang einfach alles besser wird, sie hat sich leider nicht bestätigt. Und dann eines Abends, wir lebten damals in Gerolstein in der Eifel. Also wer Gerolsteiner Sprudel mag, da habe ich mal gelebt. Eines Samstagabends kam eine Gruppe von einer kleinen Baptistengemeinde in unser Heim für Aussiedler und hatten Gottesdienst gehalten, bei dem meine Mama, meine Schwester und ich waren. Ich habe keine Ahnung mehr, was in diesem Gottesdienst war. Ich kann mich ehrlich gesagt an den Gottesdienst gar nicht mehr erinnern. Aber woran ich mich erinnern kann, ist das, was abends passiert ist, nach diesem Gottesdienst. Mein Papa hat schon wieder mal getrunken, eine Menge, und hat geschlafen und wir kamen nach Hause. Und nun passiert ein unglaubliches Wunder. Ich weiß nicht, woher meine Mama diesen Mut zusammenbekommen hat. Und sie sagte dann zu Papa, weißt du, es waren heilige Menschen gerade da aus einer Kirche. Und sie haben Gottesdienst abgehalten. Und du hast schon wieder besoffen geschlafen. Normalerweise wäre die Reaktion meines Vaters so, dass er aggressiv werden würde. Es würde wieder heftig werden, sie würden sich streiten, sie würden einander anschreien, wir würden uns verstecken, irgendwie weglaufen. Aber dieses Mal war das so krass, mein Vater hat nicht reagiert. Es war nicht aggressiv, es war nicht böse. Irgendwie haben ihn diese Worte getroffen. Am nächsten Tag fand er diese Kirchengemeinde, ist dahin gefahren zum Gottesdienst, ist Jesus begegnet und hat sein Leben ihm gegeben. Und von diesem Tag an war er wie ausgewechselt. Es war vorbei mit Alkohol. Übrigens ganz nebenbei hat er aufgehört zu rauchen. Das war unmöglich, sich das vorher vorzustellen. Gewalt hat aufgehört. Seitdem hat er mich nicht mit einem Finger mehr angefasst. Klar, er war immer noch Papa und er hat mich erzogen, Gott sei Dank. Ich war weiterhin kein Engel. Aber er war wie ausgewechselt. Und als das Freunde von ihm gehört haben, auch in der ehemaligen Heimat da in Kasachstan, in Usbekistan, wo wir herkamen, keiner konnte das glauben. Was? Arthur hat aufgehört zu trinken, Arthur hat aufgehört zu rauchen, all diese Dinge. Was ist da passiert? Mein Papa hat etwas gefunden, was die Leere in seinem Herzen, die Leere in seiner Seele ausgefüllt hat. Und das war die Begegnung mit Jesus. Das war die Liebe Jesus, die ihn füllte. Und von diesem Moment an hat er nicht nur dieses eine Erlebnis im Gottesdienst gehabt und geht nach Hause und alles ist wie verzaubert, wie verändert, sondern er fing an, Schritte zu gehen. Er hat sich in die Bibel verliebt. Er las die Bibel von vorne bis hinten durch und wollte das, was in der Bibel steht, auch selbst erleben. Ganz besonders aufmerksam wurde er bei den Stellen, wo es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ging. Und leider hat er das in seiner damaligen Gemeinde, in der Baptistengemeinde, so nicht erleben können. All diese Dinge, die da in der Bibel geschrieben sind und die Gaben des Geistes und so weiter. Und er hatte Sehnsucht einfach nach mehr. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob das der Grund war, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat das dazu geführt, dass wir von dort weggezogen sind, weil mein Vater danach suchte, das zu erleben, was in der Bibel war. Ich glaube, ich weiß, Papa guckt jetzt und denkt, ja okay, vielleicht weiß nicht, ob das so genau war. Wir hatten einen Cousin in Kaiserslautern, mein Papa hatte einen Cousin in Kaiserslautern und ich glaube, er hat ihm erzählt, da vor Ort gibt es eine Pfingstgemeinde, eine russisch sprechende, die du verstehst und dort kannst du das erleben, was du suchst. Auf jeden Fall sind wir von Gerolstein nach Kaiserslautern umgezogen, ich will es abkürzen, mein Papa hat diese Gemeinde gefunden, ist dort zum Gottesdienst gegangen, zu einem Gebetstreffen und hat dort das gefunden, was er gesucht hat. Warum erzähle ich heute diese Geschichte? Und ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Ich glaube, dass diese Geschichte ein guter Fahrplan ist, wenn es heute darum geht, darüber zu sprechen, dass du Dinge, die dich festhalten, Dinge, die dich nicht loslassen wollen, die dich hinein verstrickt hast, wenn du sie loswerden möchtest, wenn du sagst, ich will frei davon werden, dann ist die Geschichte meines Papas ein guter Fahrplan und wir werden gleich rückblickend einige Dinge davon nochmal durchsprechen. Wir brauchen ja Dinge zum Festhalten, wir als Menschen, das hilft uns, deswegen haben wir auch manchmal mehrere Überschriften in der Predigt, Punkt 1, 2, 3, also übrigens, das steht nicht in der Bibel, dass so sein muss, aber wir machen es gerne, um jedem so etwas zum Anfassen zu geben. Und die drei Dinge, die wir heute durchgehen, die drei Schritte zu einem Leben in Freiheit, die heute im Fokus sein werden, ist erstens, es ist wichtig, dass du für dich greifst, dass die Leere in deiner Seele niemals leer bleibt. Jeder von uns hat Sehnsucht danach, das, was fehlt, zu füllen. Und ich werde darüber sprechen, dass egal wie du lebst, egal was du tust, am Ende wirst du immer irgendetwas hineinhaben wollen in dein Herz. Wenn du eine Leere empfindest, wirst du ein Verlangen danach haben, diese Leere irgendwie zu füllen und du wirst sie immer füllen. Die Frage ist nur, womit? Zweitens, das, was du da möglicherweise in deinem Herzen hast, und wenn ich das heute ansprechen werde, es ist gut möglich, dass du die Dinge in deinem Herzen hast, die du eigentlich nicht drin haben wolltest. Dass du mit etwas gefüllt wurdest, was auf dem ersten Blick gut ausgesehen hat und du aber merkst, boah, ich bin da in etwas hineingeraten und es hält mich gefangen, es lässt mich nicht mehr los, eigentlich will ich da weg, aber ich schaffe es nicht. Deshalb zweiter Punkt, das, was du heute brauchst, um da rauszukommen, aus dieser Gefangenschaft, ist zuallererst eine Begegnung mit Jesus. Und ich weiß, hier sitzen ganz viele Menschen, die Jesus kennen. Und dieser Punkt ist nicht nur für Leute, die zum ersten Mal da sind. Auch Menschen, die lange Rad fahren mit Stützrädern. Auch sie brauchen eine neue Begegnung mit Jesus, wenn sie feststellen, boah, da gibt es Dinge, die mich festhalten. Und drittens, es geht nicht um ein Hokuspokus. Ach, Jesus, kannst du mich frei machen? Na klar, kann ich. Oh, super, alles ist gut. Sondern es ist nur ein erster Schritt. Deswegen gehen wir im dritten Punkt darauf ein, dass dieser neue Raum, der nun frei wurde oder gefüllt wurde, gepflegt werden muss. Wir brauchen eine Beziehung zu Jesus, denn sonst passiert etwas, was du nicht ahnen konntest oder wolltest oder nicht wahrhaben wolltest. Denn dieser Raum, der sich dann wieder frei macht, wenn Jesus nicht regelmäßig in deinem Alltag, in deinem Leben, in deiner Beziehung ist, dann werden andere Dinge kommen, die wieder den Raum einnehmen und es wird möglicherweise sogar noch heftiger, als es vorher war. Beginnen wir mit der Leere in deiner Seele. Okay. Kannst du ja ganz entspannt zuhören, dann es kann sein, dass du sagst, nee, alles gut bei mir, ich fühle mich nicht leer, alles in Ordnung. Dann lass uns mal hören, wie es bei jemandem aussehen könnte, der eine Leere in seinem Herzen hat. Ich habe eine Bibelstelle dazu, die auf den ersten Blick nicht so richtig dazu passt, aber die hilft mir und ich glaube, sie ist ein guter, eine gute Basis, damit wir überhaupt dieses Thema tiefer erschließen können. Matthäus Kapitel 12, Vers 43. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, aber er findet keinen. Dann sagt er, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus leer, sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er, holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Okay, was hat das mit diesen bösen Geistern auf sich und was hat das mit unserem Thema zu tun? Nein, heute haben wir nicht das Fach Dämonologie, aber dieses Bild ist ein gutes Bild dafür zu greifen, dass kein Platz in uns leer bleibt. Es geht nicht darum, wir predigen nicht heute, dass du Hauptsache, du bist Jesus begegnet, Hauptsache, du hast einmal gesagt, Jesus, hier bin ich, vergib mir, hilf mir und dann läuft alles wie geschmiert. Wir glauben, dass das, was du los wirst, gefüllt werden muss mit Dingen, die du haben möchtest. Kein Platz bleibt leer. Es wird immer wieder nachgefüllt. Zumindest mal bleibt er nicht lange leer. Das ist also einer der ersten und wichtigsten Schritte. Ich hoffe, dass du bei mir bist. Was mir gefällt ist, in unserem Sprachgebrauch verwendet man heute gerne auch den Ausdruck, seine Dämonen belasten ihn. Auch wenn Menschen nicht so sehr an höhere Mächte glauben und so weiter. Zum Beispiel, wenn jemand aus dem Krieg zurückkommt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr manchmal so Filme guckt mit Rückkehrern aus dem Krieg und dann kommen sie irgendwie nicht so im Leben, nicht so richtig an. Und man sagt, seine Dämonen belasten ihn. Das, was er erlebt hat, das, was ihn eingenommen hat, das ist immer noch für ihn da und macht ihm zu schaffen. Das ist also das Erste, was auch immer dich gerade bewegt. Lass uns dazu sagen, die Dämonen meiner Vergangenheit. Zweitens, ein zweiter wichtiger Schritt ist die Erkenntnis, dass wenn ich Dinge verändern möchte, wenn ich mein Leben, mein Verhalten, mein Reden, mein Tun, mein Handeln verändern möchte, dann kann ich nicht diese Veränderung bewirken, indem ich anfange, mein Leben, mein Handeln, mein Tun, mein Reden zu verändern. Denn, wie wir schon sagten, kein Raum bleibt leer. Lukas 6, 45 bis 46 sagt dazu, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ist dir das vielleicht schon mal passiert, dass du irgendetwas gesagt hast und dann so, oh, war ich das gerade? Sorry, ist mir ausgerutscht. Tut mir leid, so habe ich es nicht gemeint. Und ich sage immer gerne, ja, wenn es nicht drin wäre, wäre es auch nicht rausgerutscht. Autsch. Es geht also darum, unser Inneres anzupacken, zu schauen, womit sind wir gefüllt? Was ist da drin? Es macht also keinen Sinn, nur das Verhalten zu ändern, sondern wir wollen Schritte gehen. Wenn du beispielsweise dir das Rauchen abgewöhnen möchtest, von Pornografie suchtfrei werden möchtest oder einfach nur aufhören möchtest, schlecht über Menschen zu reden, dann musst du nach innen schauen. Was ist das, was du füllen willst? Was sind das für Dinge, die du hineingibst in dein Herz, um etwas anderes zu füllen, um eine Sehnsucht, um etwas, was du vermisst? Und ein letzter Schritt in dieser Hinsicht ist ein Bild, beziehungsweise die Illustration, die wir heute schon gehört haben. Ein Fahrrad mit Stützrädern. Es ist einer der Wege, dem Kind das Fahren beizubringen, dass man Stützräder an das Rad macht. Ich habe die Woche erfahren, es gibt auch Laufräder, man muss nicht unbedingt Stützräder dran machen, aber wir bleiben bei diesem Bild. Das Kind hat eine Absicherung. Das Kind denkt, boah, so fühlt sich also Radfahren an. Und wenn das Kind nie die Stützräder abmacht, wird es immer nur dieses sogenannte Fahrradfahren praktizieren. Es wird nie richtig schnell sein, du wirst nie richtig in die Kurve gehen können, es wird sich ständig stören. Und ich habe immer dieses Bild von einem Kind, wenn das Kind ein Rad mit Stützrädern fährt, das sieht dann so aus. Dusch, 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 dusch. Weil das Kind muss ja nicht gerade fahren. Ist doch gut, mal nach links, mal nach rechts und jedes Mal knallt es und jedes Mal knallt es. Und kein Wunder, dass diese Kinder nicht gerne Rad fahren. Ich habe gehört, Angelika wurde von ihren Eltern gezwungen, weit zu fahren, zur Schule und so weiter mit diesem kleinen Ding. Und sie mag heute immer noch nicht Rad fahren deswegen. Wir beten für dich, Angelika. Am Ende behindern diese Stützräder. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussage kennt, mir begegnet das immer wieder, dass Freunde sagen, ja, wenn ich ein bisschen Alkohol getrunken habe, dann werde ich lockerer. Und dann ist das Feiern auch leichter und dann werden wir entspannter und dann geht es mir gut. Ich glaube, dass diese Vorgehensweise eine der gefährlichsten Stützrädern ist. Denn du wirst merken, dass du bald mit mehr Alkohol noch lockerer wirst. Und mit noch mehr deine Sorgen vergisst. Und bald bist du so locker, dass du Dinge tun wirst, die du sonst nie getan hättest. Ich will kein Prophet sein. Ich kann mich nur an ein paar Dinge erinnern aus unserem alten Leben. Und ich möchte dich heute dazu einladen, alle Stützräder, die du hast, mit denen du glaubst, noch etwas zu füllen, was fehlt, mit denen du glaubst, dass du dann besser fährst, all diese Stützräder heute abzumachen und zu sagen, Jesus ist der, den ich brauche. Seine Liebe ist die, die mich füllt. Und damit werde ich ein erfülltes Leben führen. Johannes 10,10 sagt, ich bin aber gekommen, sagt Jesus in Johannes 10,10, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wo bekomme ich die Fülle? Bei Jesus. Deswegen ist diese Begegnung mit ihm so wichtig. Es geht nicht ohne diese Begegnung. Und ich glaube, dass alle Menschen mehr oder weniger danach suchen, erfülltes Leben zu haben. Und weil sie aber Jesus nicht begegnet sind, suchen sie diese Erfüllung in all den anderen Dingen. Wenn ich jemanden von Jesus erzähle, der mit Jesus nichts am Hut hat, sagt er mir oft, ja, wir haben alle so unsere Dinge, wie wir glücklich werden. Du hast deinen Jesus und ich habe was anderes. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich habe so meins, ich habe meine Familie, meine Hobbys, wie auch immer. Und in diesem Moment schmerzt es mich so richtig, weil ich weiß, das sind alles Stützräder. Das ist nicht das, was Jesus geben kann. Ich lade dich heute also dazu ein, A, dir selbst einzugestehen, dass die Leere in deinem Herzen nie leer bleibt. Wenn du mit mir gehst, wenn du sagst, ja, verstehe ich, dann lade ich dich zu diesem nächsten Schritt ein, zu dieser Begegnung mit Jesus. Und jetzt wiederhole ich gerne diesen Satz noch einmal. Die Begegnung mit Jesus ist nicht nur für die Menschen eine Lösung, die Jesus noch nicht kennen, sondern ich glaube, dass im Laufe der Zeit auch wir als Christen absichtlich oder nicht Platz machen in unserem Herzen, Platz machen können in unserem Herzen. Und da schleichen sich Dinge ein, die immer mehr Raum einnehmen. Und das kenne ich aus meinem Alltag als Pastor, dass niemand, nur weil er ein Christ geworden ist, auf einmal eine Firewall um sich hat. Ein Schutz und da passiert nichts mehr, alles ist gut. Ich glaube, dass jeder diese Begegnung braucht. Auch du heute, wenn du Dinge in deinem Leben hast, die du angehen willst, wenn du siehst, dass da etwas in dein Inneres hineingekommen ist, was du loswerden möchtest, lade ich dich heute zu dieser Begegnung mit Jesus ein. Und ich möchte dich an Folgendes erinnern. Lukas 4,18, da sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Manchmal würde ich so gerne meine Geschwister, wenn sie vor mir stehen, wenn wir zusammen beten und wenn sie so ohnmächtig da sind, weil etwas Überhand genommen hat und sie nicht rauskommen, ich würde sie am liebsten gerne ganz sanft umarmen. Ich wollte sagen schütteln, aber lieber umarmen. Und sagen, Jesus Christus ist da. Er ist der, der gekommen ist, dass Gefangene in die Freiheit kommen sollen. Er ist da und der letzte Satz heißt, und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und bei Gott ist ein Jahr, ein Tag wie 1000 Jahre. Also dieses Jahr bei ihm ist etwas Ewiges. Ich lade dich dazu ein, das für dich anzunehmen. Und ich bin schon mit dem zweiten Punkt fertig. So viel mehr zu begegnen mit Jesus will ich gar nicht sagen. Es ist einfach nur ein Jahr. Es ist einfach nur ein nochmal, Jesus, komm, ich bin hier. Heute kannst du das erleben. Heute kannst du Ja zu ihm sagen. So kurz wie dieser Punkt, so kurz ist diese Entscheidung. Und dann aber machen wir uns auf den Weg. Und jetzt kommt der wichtige Teil der Predigt, der dritte Teil. Denn ich glaube, bis dahin könnten bestimmt alle einfach nur abhaken und sagen, ja klar, okay, ja, ja, wieder mal so eine Begegnung mit Jesus, super, no, wieder mein Lobpreis, ah, er berührt mein Herz und ich fühle mich wieder gut und so. Aber wie geht's denn weiter? Ich würde gerne auf die Geschichte mit meinem Papa zurückkommen. Nachdem er Jesus begegnet ist und von heute auf morgen von Alkohol frei wurde, von Zigarettensucht, von all den Dingen, die damit zu tun hatten, hat er angefangen, weiterzugehen. Wisst ihr, wie viele Menschen ich kenne, die auch so eine Begegnung mit Jesus hatten, die auch aufgehört haben mit Trinken, Rauchen, Schlagen, Huren, darf ich das so sagen? Und das hat nicht lang gehalten. Eine Woche, 2 Wochen, wieder zurück in ihr altes Leben. Der Alltag kam wieder. Immer wieder erzählen Menschen, ach weißt du, wieder meine Freunde, meine Arbeitskollegen und irgendwie habe ich es wieder nicht geschafft und dann habe ich mir ein bisschen was erlaubt und schon war ich wieder im Alten drin. Was war bei meinem Papa anders? Was hat er anders gemacht? Warum ist er geblieben? Warum ist er nicht nach 2 Wochen wieder zurückgefallen? Weil die Alkoholsucht ja so stark ist und Nikotin, das kann man ja auch nicht so schnell loswerden. Um Zigaretten zu lassen, um aufhören mit dem Rauchen, da braucht man einen ganzen Prozess. Das muss ja lange gehen und die Sucht und so. Irgendwie hat das mal beim Papa alles nicht gezogen. Das war ihm egal, vielleicht wusste er das sogar gar nicht. Aber was hat er gemacht? Er hat diesen neuen Raum, der frei geworden ist, der entstanden ist, hat er mit anderen Dingen gefüllt. Er hat angefangen, eine Beziehung mit Jesus zu führen. Er hat sich in die Bibel verliebt. Er las sie, ich weiß nicht wie oft am Tag, jede freie Minute. Innerhalb kürzester Zeit hat er sie von vorne bis hinten durchgelesen und wollte mehr. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Immer wieder spreche ich mit Menschen, die dann diese Befreiung erleben, die aber sagen, boah, ich muss in mein altes Leben zurück. So wie ich arbeite auf meiner Arbeit, ich kann gar nicht ohne zu lügen. Meine ganzen Freunde, meine Verwandtschaft, ich müsste da weg, wenn ich mein Leben ändern wollte. Damals war mein Papa bereit, seine ganze Familie einzupacken und von Gerolstein in der Eifel nach Kaiserslautern umzuziehen. Weil es ihm wichtig genug war. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das heute dein Zeichen, dein Moment, deine Nachricht. Verlasse den Ort, wo du bist. Wenn du merkst, dass du immer wieder durch die Umgebung, in der du bist, zurückfällst, immer wieder in die gleiche Falle tappst, dann ist heute eine Einladung, verlasse diesen Ort und fange an, das mit Leben zu füllen, mit Jesus zu füllen, mit Gemeinschaft. Triff dich mit Menschen, die dir zur Seite stehen, die so wie du Jesus kennen, die so wie du an Jesus glauben, die für dich beten würden, anstatt zu sagen, ach komm, das dritte Bierchen geht auch noch, komm schon. Das sieht doch gut aus, wir feiern doch noch ein bisschen. Guck mal, die guckt dich die ganze Zeit an. Keiner wird es erfahren. Einer der wesentlichsten Punkte, glaube ich, die bei meinem Vater dann am Ende den Ausschlag gegeben haben, war seine Sehnsucht nach der Fülle des Heiligen Geistes. Und ich werde nicht müde, uns daran zu erinnern, dass wir eine Pfingstgemeinde sind. Leute, wir sind eine Pfingstgemeinde, weil wir glauben, dass der Heilige Geist mit seinen Gaben, mit all dem, was damit zu tun hat, heute noch wirkt. Und ich möchte kein Seminar halten, wie man mit dem Rauchen aufhört oder so. Ich möchte euch dazu einladen, zu Jesus zu kommen und euch erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist, der das Werk in euch dann tut. Ich kann mich an diesen Moment erinnern, wir sind nach Kaiserslautern gezogen. Wir lebten wieder in so einem Heim für Aussiedler. Ein Zimmer, 4 Betten. Dennoch, wir waren glücklich, wir waren zu Hause, wir waren in Deutschland. Und mein Papa hat diese Gemeinde gefunden. Übrigens, der Weg dahin war richtig witzig. Er wusste nicht, wo sie ist. Man sagte ihm nur, du musst am Sonntag auf die und die Straße fahren. Und wenn du dann Autos siehst, in denen Frauen mit Kopftüchern sitzen, fahr hinterher. Auch wenn ich das heute mit den Kopftüchern ein bisschen differenzierter sehe, muss ich sagen, damals war das Zeichen. Ah, jetzt wird mir die Bibelstelle klar, ein Zeichen für die Engel. Mein Papa war also der Engel. Er ist hinterhergefahren, er hat diese Kirche gefunden. Da war nicht alles gleich super, aber ich erinnere mich an diesen einen Abend. Ich glaube, es war Montagabend. Da gab es eine Gebetsstunde, wo man dafür gebetet hat, die Erfüllung, die Taufe mit dem Heiligen Geist zu erleben. Mein Papa war dort, kam abends nach Hause und an diesem Moment erinnere ich mich noch sehr gut. Meine Mama macht auf, Papa kommt rein und er sieht echt aus wie ein Engel. Er strahlt, sein Gesicht ist rosa, aber wie so eine Babyhaut. Und meine Mama sagt dann ungefähr diesen Satz, was ist denn mit dir passiert? Du bist wie neu geboren. Und mein Papa sagt, ja, das bin ich tatsächlich. Er hat das damals noch so aufgefasst, dass man neu geboren wird, aus Wasser und Geist geboren, wenn man auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommt. Okay, heute sehe ich das theologisch ein bisschen anders, aber er war einfach so offen, hat so sehr danach gesucht. Und es war der Abend, wo er die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen hat und anfing, in anderen Sprachen zu beten. Ja, wir glauben heute noch daran. Ich meine, wie verrückt ist das denn? Ein erwachsener Mensch fängt auf einmal an, etwas zu reden, was eindeutig eine Sprache ist, die er nicht gelernt hat. Und ich glaube auch, dieses übernatürliche Erlebnis, das hat einen Unterschied gemacht. Ich glaube, das haben wir als Pfingstler zugute. Das haben wir vielen voraus, wenn ich das so sagen darf, weil wir dieses übernatürliche Wirken Gottes in unserem Leben haben oder erlebt haben und sagen, das kann nicht sein, dass das alles verkehrt war, dass das hingespinst war. Und ich lade dich heute dazu ein, dich danach auszustrecken, diese Fülle des Heiligen Geistes zu erleben, mit all dem, was dazugehört, mit seinen Gaben. Ich lade dich ein, diese Beziehung mit Jesus zu leben, so wie mein Papa damals, nach Jesus zu suchen, in der Bibel zu lesen, Zeit mit anderen Christen zu verbringen, den Raum zu füllen. Ich habe mit meinem Papa nie darüber geredet, wie sehr die Sehnsucht nach Alkohol oder Zigaretten bei ihm groß war, aber hat nie darüber gesprochen. Er hat immer nur darüber gesprochen, was jetzt neu ist und wie gut das ist. Und dazu lade ich dich heute ein. Wir haben ja noch nicht das Abendmahl gefeiert heute und wir haben uns das extra aufgehoben bis zum Schluss. Und das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment. Es ist ein Akt des Vertrauens. Weißt du, die Beziehung mit Jesus führt dazu, dass du mehr und mehr Jesus vertrauen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, du hast dich in einem Labyrinth verlaufen jetzt du bist irgendwo, du steckst irgendwo, wo du nicht stecken möchtest, dann ist Jesus heute da und er streckt dir seine Hand aus. Und sagt, komm, ich führe dich hier raus, ich kenne den Weg. Ich lade dich jetzt ein, Jesus zu antworten und ihm zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, führe mich heraus. Ich will mit dir gehen. Jesus, ich will hier nicht bleiben. Und dazu ist das Abendmahl da. Das hat Jesus mit seinen Jüngern gefeiert, als er wusste, sein Ende ist gekommen. Sie haben noch ein letztes großes Essen gehabt. Da gab es unterschiedliche Highlights. Und dann ganz am Ende, wo alle schon satt waren, nimmt Jesus nochmal das Brot. Und ich glaube, die Jünger haben verstanden, boah, jetzt geht's nicht mehr um satt werden. Es ist eine besondere Handlung. Und Jesus nimmt das Brot, bricht es und sagt, das ist mein Leib für euch gegeben. Und dann nimmt er noch einmal den Becher mit Wein und sagt, das ist mein Blut für euch vergossen. Und damit sagt er, ich tue es jetzt für euch. Jetzt ist der Moment gekommen. Tut dies immer wieder, sagte Jesus. Und ich möchte dich jetzt zu deiner persönlichen Abendmahlzeit einladen. Dass du jetzt diesen Becher nimmst. Ich werde gleich von der Bühne runtergehen, die Band wird spielen. Du sollst deine persönliche Zeit des Abendmahls haben und du nacheinander erst die erste Folie abziehst, das Brot zu dir nimmst, dann die zweite Folie, den Saft. Und ich bitte dich, mit Jesus zu reden in dieser Zeit. Ich bitte dich, ihm all das zu sagen, was dich beschäftigt, all das zu sagen, was dich festhält. Und ich bitte dich, dass du mit ihm jetzt eine neue Beziehung anfängst oder die Beziehung wieder auffrischt. Dass du sagst, Jesus, fülle mein Leben damit. Fülle mich damit. Fülle diesen Raum, fülle diese Leere. Jesus, mach mich frei von den Dingen, die da drin sind. Heute fange ich neu an, aber Jesus, fülle du es. Kein Raum soll leer bleiben. Die Dämonen meiner Vergangenheit sollen nicht wiederkommen, weil du da drin bist. Ja, die sind um mich herum. Am liebsten würden sie vor meinem Haus eine Party machen, mir Angst machen. Aber eins ist klar. Selbst wenn einer von ihnen schafft, die Tür aufzureißen, sie werden sehen, da ist ein anderer Herr. Da ist es nicht leer. Jesus, ich bete, dass du jetzt Herzen berührst. Ich bete, dass du jetzt anklopfst. Und wer jetzt vielleicht seit langer Zeit das Abendmahl wieder feiert oder zum ersten Mal, ich bete, dass er jetzt diese Begegnung mit dir macht. Danke, Jesus. Ich bete, dass du jetzt mit ihm gemeinsam den Handfeger nimmst, die Handschaufel und all diesen Dreck aus seinem Haus kehrst. Und aus ihrem Haus. Danke, Jesus. Und danke, dass es jetzt gemütlich wird in ihrem Haus. Danke, dass es jetzt schön wird. Jesus, danke, dass du da hineinziehst, dass du einziehst und da wohnst. Heiliger Geist, danke, dass du wie ein angenehmer Duft in die Herzen kommst und den Raum erfüllst. Ich bete, dass dein Licht hineinkommt in all diese Räume des Lebens, wo es noch dunkel ist. Wo sich vielleicht so viel Dreck angesammelt hat, dass die Tür gar nicht mehr aufgeht. Jesus, sauge es aus. Aus der letzten Ecke sauge es aus. Und fülle du. Öffne die Jalousien, lass Licht rein, Jesus. Erfülle du unsere Herzen, danke dir, Herr. Danke dir. Und wenn du jetzt da bist und du sagst, ich habe diesen Becher nicht bekommen oder ich habe ihn nicht genommen, vielleicht wollte ich nicht. Oder ich will das zum allerersten Mal machen, weil ich mich jetzt für ein Leben mit Jesus entscheide. Unser Welcome-Team ist da und hat noch einige Becher. Wenn du keinen hast und das Abendmahl mit uns feiern möchtest, dann streck einfach die Hand aus und das Welcome-Team wird dich sehen und kommt auf dich zu. Ist noch jemand da, der keins hat, keins bekommen hat? Da ist jemand. Welcome-Team, schaut hier bitte. Ja, hier ist noch jemand. Steck deine Hand ruhig richtig aus und mach das, genieß das. Amen.